SWR 4 Baden-Württemberg im Gespräch.
Menschen vom Bodensee aus Oberschwaben und dem Allgäu.
Axel Meyer ist Professor für Zoologie an der Uni Konstanz und er ist Evolutionsbiologe und ein international anerkannter Genomforscher. In seinem aktuellen Buch Adams Apfel und Evas Erbe, wie Gene unser Leben bestimmen und warum Frauen anders sind als Männer, gibt Axel Meyer Antworten darauf, wie die Gene nicht nur unser Geschlecht, sondern auch unser Aussehen, unser Denken und unser Leben mitbestimmen. Und genau darüber habe ich mit ihm hier vor kurzem im Studio gesprochen und ihn als erstes gefragt, was an ihm selbst denn genetisch bedingt typisch Axel Meyer ist.
Ich sehe meiner Mutter sehr ähnlich und habe auch einige ihrer Krankheiten. Andere Krankheiten habe ich von meinem Vater, das weiß ich jetzt, dadurch, dass ich mein Genom habe charakterisieren lassen. Also ich habe einen Selbsttest zusammen mit meiner Frau, einen DNA-Test machen lassen.
Sie sehen Ihrer Mutter sehr ähnlich. Beim Aussehen ist es ja unverkennbar. Man hat die Nase vom Vater, man hat die Augen der Mutter. Da kommt ein bisschen der Opa durch. Das sind ja die Gespräche bei der Taufe und bei Familientreffen immer. Was wissen wir denn heute noch alles über die Macht der Gene?
Ja gut, man kann das nicht so ganz pauschal sagen, dass Gene für diese oder jene Charaktereigenschaft mehr zuständig sind als die Umwelt oder kulturelle Einflüsse. Aber es gibt natürlich bestimmte Krankheiten, die man haben wird, je nachdem, welches genetische Los man gezogen hat. Und diese genetischen Karten bekommen wir natürlich von unseren Eltern. Jeweils die Hälfte unserer Gene stammt von unserer Mutter, die anderen vom Vater, die aber dann durcheinander gemischt werden. Und eine frühere Version des Buchs sollte Lotterie des Lebens heißen, weil es darum ging zu sagen, dass Sex, geschlechtliche Fortpflanzung dazu dient, Gene durcheinander zu bringen, um genetische Variationen in der nächsten Generation hervorzubringen. Deshalb sind auch nicht alle Kinder eines Elternpaars gleich.
Das Ganze hat vor 15 Jahren einen riesen Fortschritt gemacht, als man das menschliche Genom entschlüsselt hat. In diesen 15 Jahren hat die Wissenschaft, die Genforschung natürlich riesige Fortschritte gemacht. Was ist da heute schon alles möglich? Was kann man schon alles rauskriegen?
Heutzutage kann man das menschliche Genom für etwas mehr als $1,000 bestimmen, was damals eben, ich glaube, 15 Milliarden Dollar gekostet hat, als beim ersten Genom gemacht wurde. Also das ist unglaublich billig geworden. Und ich war jetzt zum Beispiel im März in Kalifornien auf einer Konferenz, wo der Leiter des größten Genomzentrums der Welt in China, bezeichnenderweise, gesagt hat, wir wollen das Genom von 1 Milliarde Menschen sequenzieren. Sie haben vor 3 Jahren, glaube ich, gesagt, sie wollten 1 Million Menschen sequenzieren. Jetzt sagen sie 1 Milliarde, also das 1000-fache. Und die Idee dahinter ist, dass wenn ich diese Information von so vielen Menschen habe und gleichzeitig frage nach bestimmten Krankheiten oder bestimmten äußerlichen Merkmalen, meinetwegen auch Intelligenz, dann kann ich Variationen im gesamten menschlichen Genom in Verbindung bringen, statistische Verbindung bringen mit diesen Eigenschaften und kann dann Vorhersagen treffen oder Erklärungen finden, dass Menschen mit bestimmten genetischen Veränderungen, was weiß ich, öfter schizophren sind oder bestimmte Krankheiten, andere körperliche Krankheiten, Alzheimer oder wie auch immer bekommen. Und diese Fortschritte sind unglaublich schnell passiert in den letzten 15 Jahren. Und in dem Buch beschreibe ich das ja auch am Beispiel der Brustkrebsgene, die Angelina Jolie hat, obwohl sie eigentlich keine Symptome hatte, dass sie Brustkrebs hat. Sie hat eine Familiengeschichte, ist damit erblich vorbelastet. Und dann hat man diese Gene, von denen man weiß, dass sie verantwortlich sind für Brustkrebs dieser Sorte, nachgeschaut. Und dann stellte sich heraus, sie würde mit über 80%iger Wahrscheinlichkeit Brustkrebs bekommen und hat dann ihre Brüste und später auch Eierstöcke entfernen lassen, einfach als Vorsorge, damit diese Gewebe gar nicht erst da sein würden, die Krebs entwickeln könnten.
Sie haben Ihre Erbanlagen auch entschlüsseln lassen, genetisch charakterisieren lassen, und zwar für $99. Was war das für ein Test?
Diesen Selbsttest haben meine Frau und ich gemacht. Ja, einfach aus Neugierde, weil ich sagte, als Wissenschaftler ist es immer besser zu wissen, als nicht zu wissen. Also zum Beispiel bestimmte Gene, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Alzheimer zu haben, Genvarianten, will man wirklich wissen, dass man die hat, weil die Alzheimer-Krankheit hat eine große genetische Komponente. Das heißt, in diesem Fall, wenn man bestimmte Genvarianten hat, kann man mit vielleicht 80%iger Vorhersagegenauigkeit sagen, diese Person wird Alzheimer bekommen. Und das war eben auch bei uns der Fall. Diese Firma macht das so, dass man, wenn man seine Spucke nach Amerika geschickt hat, kriegt man einige Wochen später den Zugang zu seiner genetischen Information auf einer Webseite und auch zum Beispiel herausfinden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man Alzheimer hat oder wie viel Prozent eines Genoms kommt vom Neandertaler. Meine Frau hat ein bisschen mehr als ich. Beim Alzheimer war es so, man muss 3-mal klicken, wollen Sie es wirklich wissen? Wollen Sie es wirklich wissen? Wollen Sie es wirklich wissen? Weil, wie gesagt, das ist dann ja wirklich ein Schicksalsschlag, wo man nicht eine gesunden Ernährung oder Gehirnjogging nicht so sehr viel tun kann.
Man erfährt da ja wirklich schreckliche Dinge. Was stellt es mit einem an, wenn man so schreckliche Dinge erfährt?
Die Entscheidung kann man niemandem abnehmen. Ich plädiere ja auch nicht dafür, dass jeder sein Genom charakterisieren lassen sollte. Aber als Wissenschaftler denke ich eben, es ist immer besser zu wissen, als nicht zu wissen. Aber es ist natürlich so, dass es da viele ethische Probleme gibt, also in Bezug auf die Krankenversorgung. Sollten Leute, die bestimmte genetische Kombination haben, dann vielleicht mehr Krankengeld zahlen oder nicht? Oder das sind natürlich alles ethische Fragen, wo es keine einfachen Antworten drauf gibt. Und diese Entscheidung kann man niemandem abnehmen, aber ich bin davon überzeugt, dass in 10 oder 15 Jahren in der westlichen Welt die meisten von uns unser Genom sequenziert haben werden.
Und dann auch neben möglichen Erkrankungen vielleicht wissen, ob sie eher musikalisch oder mathematisch begabt sind. Wie bestimmen die Gene unsere Intelligenz? Darüber reden wir weiter mit Professor Axel Meyer, Genomforscher aus Konstanz, und zwar nach den Regionalnachrichten in einer knappen Viertelstunde.
SWR 4 Baden-Württemberg im Gespräch.
Menschen vom Bodensee aus Oberschwaben und dem Allgäu.
Über die Macht der Gene sprechen wir mit dem Konstanzer Evolutionsbiologen und Genomforscher Professor Axel Meyer. Er hat zu diesem Thema ein Buch veröffentlicht, aktuell mit dem Titel Adams Apfel und Evas Erbe. Professor Meyer, die Macht der Gene ist groß. Andererseits sind wir natürlich auch geprägt von Erziehung, sozialem Umfeld, kulturellen, historischen Einflüssen, sogar Geografie und Ernährung spielen eine Rolle. Was ist da stärker? Können Sie das sagen?
So pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt immer genau auf das Merkmal an, das Sie fragen. Also zum Beispiel bei Körpergröße ist es so, dass die Erblichkeit ungefähr 80% beträgt.
Stichwort Intelligenz, da scheiden sich ja die Geister zwischen angeboren oder erlernt. Was sagen Sie, wie stark vererbt sich Intelligenz?
Ja, das ist natürlich ein heißes Eisen. Wie Sie sagen, das ist natürlich emotional und gesellschaftlich sehr vorbelastetes Thema. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich über das überhaupt in meinem Buch behandeln sollte oder dieses heiße Eisen anfassen sollte. Aber dann habe ich gedacht, wie gesagt, ich stelle mich naiv, Wissenschaftler sollen alles erforschen können, was zu erforschen ist. Was daraus dann politisch oder gesellschaftlich gemacht wird, steht aus einem anderen Blatt Papier. Ein Impetus für mich, das Buch zu schreiben, war auch, dass es mich damals bei der Sarrazin-Debatte um sein Buch 2010 geärgert hat, dass diese Debatte nicht auf einem intellektuell höheren und weniger emotionsbeladenen Niveau geführt wird. Denn Sarrazin hat ja auch über Intelligenz gesprochen und ich bin nicht der Erste, der das sagt. Auch anerkannte Bildungs- und Erziehungsforscher sagen auch, Sarrazin hat das fast zu 100% richtig dargestellt. Nämlich, dass es eine starke genetische Komponente, starke Erblichkeit zur Intelligenz gibt, die ungefähr je nach Studie über 50% auf alle Fälle beträgt. Vielleicht 55-75%. Wiederum, das bedeutet nicht, dass Gene alles vorhersagen, sondern sie sind Worten, es ist ja irgendwie ein salomonisches Ergebnis, denn etwas weniger als die andere Hälfte wird durch Kultur, Umwelt, Ernährung beeinflusst. Und das heißt ja, also es gibt ja noch Teile in der Welt, wo Jodmangel zum Beispiel immer noch ein Problem ist. Und Jodmangel bedeutet oft eine Verringerung des Intelligenzquotienten um 15 Punkte. Das ist riesig. Und allein so ein leicht zu behebende Ernährungsdefizit würde vielen armen Leuten in Pakistan in diesem Fall zum Beispiel helfen. Und umgekehrt heißt es natürlich auch, dass jedem Kind, egal wie hoch die angeborenen Voraussetzungen sein mögen, natürlich die beste Erziehung angedient werden sollte. Es ist natürlich klar, es ist ja nur ehrlich zu sagen, dass wir nicht alle gleich geboren sind. Nicht jeder wird als Einstein oder Mozart geboren. Und wir können trotz Training nicht jedes Kind zu einem Mozart oder Einstein machen.
Das ist schon klar. Also das ist, wir kommen mit diesem Lotteriezettel auf die Welt und dann muss eigentlich jeder die gleichen Chancen kriegen und gucken, was er daraus macht. Mich würde jetzt mal interessieren, wie kann man die genetische Intelligenz, die vererbte Intelligenz, wie kann man das überhaupt messen?
Da beschreibe ich verschiedene Methoden in dem Buch. Eine der einfachsten ist zu vergleichen, wie ähnlich sind sich eineiige Zwillinge, die zu 100% genetisch identisch sind, von zweieiigen Zwillingen, die 50% genetisch identisch sind. Und dann kann man noch, natürlich sind das keine ethisch durchzuführenden Experimente, aber es gibt natürlich Umstände, wo eineige oder zweieige Zwillinge nach der Geburt getrennt aufwachsen, indem sie zur Adoption freigegeben werden. Und wenn man nun die Intelligenz misst, eineige Zwillinge, die in derselben Familie aufgewachsen sind, unterscheiden sich typischerweise nur um 3 bis 4 IQ-Punkte. Eineige Zwillinge, die in unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind, um vielleicht 10 höchstens IQ-Punkte, meistens noch weniger. Bei zweieiigen Zwillingen ist diese Spannbreite viel größer. Und diese Unterschiede erklärt man eben dadurch, dass die Umwelt natürlich einen Einfluss darauf hat. Und man kann auf diese Art und Weise aus diesen Zwillingsstudien, wie gesagt, auf eine Erblichkeit von vielleicht 70% kommen. Das ist eine Methode, wie man es errechnen kann.
Herr Meyer, die Gene bestimmen nicht nur unverkennbar unser Geschlecht? Bestimmen sie eigentlich auch unsere Sexualität? Zum Beispiel, ob jemand heterosexuell ist, bisexuell, homosexuell, ist er schwul oder lesbisch, ist es vererbbar?
Jein. Es gibt bei einigen dieser sexuellen Orientierungsfragen genetische Studien, die da auf einen genetischen Beitrag schließen lassen. Also Anfang der 90er Jahre, 1993, gab es die erste Studie dazu von einem Forscher aus Kalifornien, der vorgeschlagen hat, dass auf dem Y-Chromosom, das bezeichnenderweise von Müttern weitergegeben wird, an ihre schwulen Söhne, eine Gegend auf diesem Chromosom einen Beitrag dazu leistet, dass diese Söhne schwul werden. Man hat diese Gene noch nicht gefunden, die dafür verantwortlich sind. Und man kann rechnen, dass es da einen Beitrag gibt. Es ist keine einfache Erklärung, aber Genetik scheint da zumindest zum Teil eine Rolle zu spielen. Also mit anderen Worten, man entscheidet sich nicht schwul zu sein, sondern man wird schwul geboren.
Die Gene entscheiden über unser Geschlecht, männlich-weiblich. Aber heißt das auch, dass Mädchen automatisch lieber mit Puppen und Jungs lieber mit Waffen spielen? Wie unterscheiden sich Frauen und Männer wirklich? Das ist meine nächste Frage an den Evolutionsbiologen Axel Meyer. SWR 4 Baden-Württemberg, Bodenseeradio. Unser Gesprächsgast heute ist Professor Axel Meyer, Zoologe an der Universität Konstanz. Als Evolutionsbiologe beschäftigt er sich viel mit dem Einfluss der Gene auf unser Leben. Und davon handelt auch sein neues Buch Adams Apfel und Evas Erbe, wie Gene unser Leben bestimmen. Professor Meyer, am Ende Ihres Buches gibt es ein Kapitel, das heißt, das mag manche verwundern, das heißt nämlich, wie unterscheiden sich Männer und Frauen wirklich? Natürlich sagt man, das sieht man doch auf den ersten Blick, es geht aber da eher um männliches und weibliches Verhalten, das, so behaupten manche, vor allem kulturell bedingt ist. Wie sehen Sie das?
Ja, ein weiterer Anlass für mich, das Buch zu schreiben, war, als ich 2008, 2009 in Berlin war, am Wissenschaftskolleg. Das ist ein Think Tank, wo 40, 50 Leute aus der ganzen Welt von verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen 9 Monate zusammenleben. Und in dieser Zeit kam Judith Butler nach Berlin, um einen Vortrag zu halten. Und ich sagte, Judith who? Ich hatte noch nie von ihr gehört. Stellt sich heraus, die Frau ist super berühmt und super einflussreich. Ihr Wikipedia-Eintrag ist in 38 Sprachen und allein ihr englischer Wikipedia-Eintrag wird 1000 Mal pro Tag aufgerufen. Und sie ist eine vergleichende Literaturwissenschaftlerin aus Berkeley, die manchmal von einigen Leuten als die Queen of Queer Studies bezeichnet wird, also die Königin der Queer-Studien. Und da geht es dabei um die Idee, dass wir nicht als Männlein oder Weiblein geboren sind, sondern dass wir geschlechtsneutral geboren sind und dass die Kultur uns erst zu Männern und Frauen macht. Und da geht es, um fair zu sein, nicht um die primären sexuellen Merkmale wie Penis oder Scheiden und so weiter, sondern es geht um das Rollenverhalten von Männern und Frauen. Und das fand ich als Evolutionsbiologe interessant zu fragen, ja, was ist davon wirklich bekannt und wie würde man entscheiden können, was von einem typisch männlichen oder typisch weiblichen Verhalten wirklich biologisch ist und was ist eher kulturell. Und die Art und Weise, wie man diese Fragen dann stellt, wissenschaftlich, wäre zum Beispiel, indem Entwicklungspsychologen ganz junge Kinder, Jungs und Mädchen kurz nach der Geburt, experimentell testen auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und da gibt es viele Studien dazu, die zeigen, dass frisch geborene Jungs, die also noch nicht beeinflusst sind durch, was weiß ich, durch ihre Eltern oder Umwelt, zum Beispiel technisches Werkzeug, das sich bewegt oder Geräusche macht, interessanter finden als Mädchen. Die Jungen schauen da länger drauf. Die Mädchen schauen länger in die Augen ihrer Mütter oder sie fühlen sich zu Plüschtüren hingezogen oder Puppen. Und dieser Unterschied scheint in allen Kulturen, das wurde also nicht nur in westeuropäischen kleinen Kindern gemacht, sondern eben auch in verschiedenen anderen Kulturen und interessanterweise sogar in verschiedenen Affenarten. Jetzt wurde auch gerade letzte Woche, glaube ich, eine Studie veröffentlicht, wo wilde Schimpansen beobachtet wurden und geschaut wurden, mit was für Dingen spielen kleine männliche Schimpansen, mit was für Dingen spielen kleine weibliche Schimpansen. Und auch da, schon in unseren Primatenverwandten, lassen sich da Geschlechtsunterschiede finden, die den Rollen, die wir typisch in unserer Gesellschaft damit assoziieren, dass Mädchen empathischer sind, fürsorglicher sind, verbal stärker sind als Männer oder Jungs, dass die schon bei unseren Primatenverwandten vorhanden sind. Also das ist zum Beispiel eine Argumentationslinie, um zu sagen, diese Art von Unterschieden zwischen Männern und Frauen sind wahrscheinlich biologischer Natur und weniger kultureller Kultur. Das ist nie schwarz-weiß, das ist immer ein bisschen grau natürlich. Oder ein anderer Vergleich wäre, zwischen verschiedenen Kulturen zu schauen, insbesondere Kulturen, die noch keinen Kontakt zu westlichen Kulturen hatten, im Amazonas oder in Asien. Und auch dort stellt sich eben heraus, dass es universell so zu sein scheint, dass Männer mehr verschiedene Werkzeuge benutzen und herstellen als Frauen zum Beispiel. Das sind dann eben Hinweise darauf, die ich als Hinweis sehen würde für einen biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern, der weniger, das ist wie gesagt nie wirklich schwarz-weiß, aber der dann weniger mit Kultur, Erziehung, Umwelt zu tun hat, als mit biologischen Unterschieden.
Was Sie angesprochen haben, geht ja so weit, dass die Pädagogin und Genderforscherin Hannelore Faulstich-Wieland in einem Interview gesagt hat, es habe gesellschaftliche Gründe, wenn Männer im Marathonlauf schneller sind als Frauen. Ihre Meinung dazu?
Lächerlich. Brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Ich weiß, es gibt solche Aussagen auch dazu, dass Frauen schlechter werfen oder anders werfen als Männer aus kulturellen Gründen. Vielleicht spielt die Kultur ein kleines bisschen Unterschied, aber es ist ja lächerlich. Natürlich gibt es körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das ist ja genau der Grund, warum bei den Olympischen Spielen geschaut wird, wer ist denn eigentlich Frau, um anderen Frauen gegenüber fair zu sein, wer gegen wen im Wettbewerb steht. Und das sind auch Sachen, die ich im Buch diskutiere, um zu sagen, ja, was für genetische oder Unterschiede suchen wir eigentlich, wenn wir versuchen, objektiv zu sein, zum Beispiel bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften der Leichtathleten, zu sagen, diese Person ist eine Frau oder nicht.
Professor Axel Meyer ist Evolutionsbiologe, international anerkannter Genomforscher an der Universität Konstanz. Sein aktuelles Buch Adams Apfel und Evas Erbe, wie Gene unser Leben bestimmen und warum Frauen anders sind als Männer, ist im Bertelsmann Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Herr Professor Meyer, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio von SR4 Baden-Württemberg.
Vielen Dank.
Menschen vom Bodensee aus Oberschwaben und dem Allgäu.
Auch im Internet unter swr4.de/bodensee. Im Land, im Leben. SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim.